Meine lieben Freunde, heute Abend deckt unser Thema sich so genau mit dem Text, den ich lesen will. Er steht in Hebräer 2, Vers 3, dass ich mir das Thema spare und nur den Text lese. Hebräer 2, Vers 3. Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen? Ein Mensch flieht nicht gern. Er wird alles andere eher versuchen. Denken wir an die vielen Menschen, die in den Ostgebieten wohnten, wie lange sie ausgehalten haben, auch als die feindlichen Truppen heranrückten. Flucht ist immer das letzte Mittel. Die schwerste Flucht ist sicherlich die Flucht aus dem Leben, der Freitod. Ein Mensch kann in eine so furchtbare Lage kommen, dass er freiwillig sein Leben von sich gibt. Aber von all dem wollen wir heute Abend nicht sprechen. Es geht uns um die Frage, kann man vor Gott fliehen? Und da kann man ganz einfach sagen, das ist unmöglich. Wir haben das aus den Worten gehört, die uns zu Anfang aus Psalm 139 gelesen wurden. Da sagt David, wenn ich hinaufging in den Himmel, du bist da. Und ging ich hinab in die Unterwelt, auch da bist du. Nähm ich Flügel der Morgenröte, ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch da würde deine Hand mich fassen. Spräch ich Finsternis sei um mich her, die Nacht würde leuchten wie der Tag. Es gibt kein Fliehen vor Gott. Auch nicht dadurch, dass wir ihn totschweigen, wie viele es versuchen. Auch nicht dadurch, dass wir seine Existenz leugnen. Er bleibt davon doch da und immer der entscheidende Faktor in unserem Leben. Man kann vor Gott nur eins tun, vor ihm kapitulieren. Das ist die einzige Möglichkeit. Das Wunderbare aber ist, ein Mensch kann nicht fliehen, er braucht aber auch nicht zu fliehen. Gott ist so gütig, dass jeder Gedanke an Flucht von falschen Voraussetzungen ausgeht. Trotzdem sind viele Menschen auf der Flucht vor Gott. Ein Weg, den viele einschlagen, ist der, dass sie sich einreden, es gibt überhaupt keinen Gott. Dann meint man, man hätte die Frage noch einigermaßen tragbar gelöst. Und das ist ein Gedanke, der heute sehr weit verbreitet wird. Früher glaubten doch alle Menschen an Gott. Dann sagten sie, nun, den Herrgott wird es ja wohl geben. Woher soll denn alles kommen? Und heute ist an die Stelle dieses Glaubens die Lehre von der Entwicklung, die Evolutionstheorie getreten. Und ich will ganz kurz ein Wort dazu sagen. Sie ist uralt. Schon der alte Sokrates hat sich damit auseinandergesetzt. Aber einer ihrer größten Vorkämpfer war Charles Darwin und sein bekanntes Buch von der Entstehung der Arten wurde 1859 veröffentlicht. Er versucht in dem Buch alles zu erklären. So zum Beispiel auch, woher das Auge kommt. Er hat gesagt, diese ursprünglichen Wesen, die hätten gemerkt, dass da eine Stelle besonders lichtempfindlich wäre. Und dann hätten sie die immer wieder so zur Sonne gedreht. Und allmählich hätte sich das Auge entwickelt. Und darüber hat dann ein Freund mit ihm einen langen Briefwechsel angefangen. Und jetzt will ich erst kurz sagen, wie ein Auge aussieht. Vorne ist die Hornhaut, dann kommt die Pupille, so etwas wie die Blende im Fotoapparat. Dann die Linse, die die Schärfeneinstellung bewirkt. Und dann kommt die Hauptsache, die Netzhaut. Auf der Netzhaut sitzen etwa 130 Millionen Stäbchen und Zäpfchen. Und die verwandeln das Licht durch einen photochemischen Prozess in elektrische Ströme, die dem Auge zugeleitet werden. Und nun sollte Charles Darwin erklären, wie das durch Zufall gekommen war. Er hat nach einiger Zeit die Korrespondenz eingestellt mit dem Hinweis, wenn er an das Auge dächte, bekam er Kopfschmerzen. Ich glaube, ab und zu hat er auch Leibschmerzen bekommen. Dann gibt es Menschen, die sagen heute, es gäbe keine Auferstehung. Die Leute kann ich nicht verstehen. Eigentlich müssten alle jubeln bei dem Gedanken an Auferstehung. Ich will versuchen, das an einem erdachten Beispiel zu zeigen. Nehmen wir an, da ist ein Rentner, er ist gerade 65 geworden, freut sich auf die freie Zeit und jetzt tut es ihm hier so weh. Nach ein paar Tagen sagt er seiner Frau, die sagt, du musst unbedingt zum Arzt. Der Arzt besieht ihn sehr ernst. Ich will sie lieber ins Krankenhaus schicken. Da wird er ganz gründlich untersucht. Und dann sagt der Arzt, noch können wir nichts sagen. Kommen Sie in 5 Tagen wieder. Während der 5 Tage schläft der Mann kaum. Seine Frau erst recht nicht. Jetzt kommt er ins Krankenhaus und dann sagt der Arzt, oh, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Sie hatten sicher an Krebs gedacht. Ja, keine Spur. Sie sind ein ganz gesunder Mann. 65, Sie können noch 15 Jahre leben. Der Mann geht nach Hause, sagt das seiner Frau. Die beiden springen vor Freude um den Tisch. Worüber freuen die sich eigentlich? Über 15 Jahre? Und das sind nicht die schönsten Jahre, die am Ende. Die schönsten sind am Anfang. Aber die freuen sich über die 15 Jahre. Und wenn ihnen dann von der Auferstehung und vom ewigen Leben gesprochen wird, da machen sie ein ganz langes Gesicht und sagen, nein, das gibt es nicht. Warum wollen die eigentlich keine Auferstehung? Ich kann es Ihnen erklären. Der einfache Mann, der hat oft mehr Theologie in seinem Herzen als ein Universitätsprofessor in 3 dicken Bänden, die er geschrieben hat. Der hat nämlich einige fundamentale Wahrheiten in seinem Herzen. Der weiß, dass Gott heilig ist. Vollkommene Heiligkeit. Und er weiß, dass er ein Sünder ist. Und dass er vor Gott nicht bestehen kann. Und darum hat er Angst vor der Auferstehung. Nur das nicht, denkt er. Leider, leider weiß er eins nicht. Er weiß nicht, dass Gott Liebe ist. Dass Gott sich seiner erbarmt. Und bereit ist, ihm zu vergeben. Und darum ist er auf der Flucht vor Gott. Warum fliehen Menschen vor Gott? Einmal, weil sie Sünder sind. Der erste, der sich vor Gott versteckt hat, war Adam. Der verkroch sich unter den Bäumen. Und das tat er, weil er Gottes Gebot übertreten hatte. Die Sünde lässt einen Menschen immer vor Gott fliehen. Und die beiden passen nicht zusammen. Du musst entweder die Sünde aufgeben oder auf Gott verzichten. Zusammen werden die nie in deinem Herzen wohnen. Und wenn du ein froher Mensch sein willst, der Frieden hat mit Gott, musst du radikal Nein sagen zur Sünde. Ich weiß, was die meisten dann antworten. Die fragen, kann man denn ohne Sünde leben? Das ist ja gar nicht die Frage. Es geht um die Frage, ob du ohne Sünde leben willst. Bevor die geklärt worden ist, braucht die Frage, ob du es kannst, gar nicht angeschnitten zu werden. Erst musst du es wollen. Und dann wirst du merken, dass du es nicht kannst. Und dann wirst du merken, dass Gott es dir schenken kann. Der kann nämlich, und das vergessen wir so oft, eine ganze Menge mehr als wir. Der zweite Grund, warum so viele vor Gott fliehen, sie möchten selbstständig sein. Das liegt ja in uns Menschen. Schon das kleine Kind, das möchte so gern den Löffel in der Hand halten. Und der kleine Junge ist ja nicht glücklich, bis er selber das Auto steuern kann. Immer selbstständig, das ist unser gewaltiger Drang. Wir dürfen auch selbstständig sein. Aber einen Herrn müssen wir anerkennen. Der eine ist Gott, beziehungsweise Jesus Christus. Und die Bibel sagt uns von ihm, dass er herrschen muss. Auch in deinem, auch in meinem Leben. Anders kommen wir nie zurecht. Und der dritte Grund, warum Menschen vor Gott fliehen, ist der, dass sie Gott nicht kennen. Sie wissen nicht, wie wunderbar er ist. Sie wissen nicht, dass Gott Liebe ist. Dass Gott das größte denkbare Opfer gebracht hat, um uns zu erlösen. Nein, ich muss sagen, ein Opfer, das größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Denn das Werk von Golgatha hätte kein Mensch sich ausdenken können. Wie kommt ein Mensch nun in die furchtbare Lage, vor Gott fliehen zu wollen? Muss man dazu ein Mörder werden? Nein. Muss man dazu ein Gotteslästerer werden? Nein. Unser Text sagt es. Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen? Das ist ein so unscheinbares Wort, dieses Vernachlässigen. Das heißt nicht, dass du die Errettung ablehnst. Das heißt nicht, dass du sagst, das ist alles Unsinn, was ich im Zelt höre. Vernachlässigen. Das drückt Neutralität aus, Passivität, Desinteresse, die Dinge immer wieder hinausschieben. Dann kommt ein Mensch in die furchtbare Lage, einmal fliehen zu wollen und nicht mehr fliehen zu können. Wovor fliehen wir denn? Was heißt überhaupt Errettung? Gott will uns retten vom Zorn. Das geht sehr deutlich aus Johannes 3, Vers 36 hervor. Da heißt es, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Eine außerordentlich wichtige Aussage. Da wird uns also gesagt, dass der Zorn Gottes von vornherein auf jedem Menschen liegt. Um verloren zu gehen, braucht ein Mensch gar nichts zu tun. Wenn er bleibt, wie er ist, geht er verloren. Um errettet zu werden, muss er etwas tun. Muss er in Buße und Glauben zum Herrn Jesus kommen. Um verloren zu gehen, braucht er gar nichts zu tun. Denn von Anfang an stehen wir alle unter dem Zorn Gottes. Ich habe schon darauf hingewiesen, warum Gott uns zürnt. Es steht in Römer 1, 18 und dann in Vers 20. Gott erwartet von jedem Menschen Dank und Anbetung. Und Gott hat Anspruch darauf. Er ist unser Schöpfer. Er ist unser Erhalter. Er wird einmal unser Richter sein. Gott ist der, von dem wir abhängen bis ins Letzte. Und in unserer Zeit wird Gott in einer Weise verachtet, die ist überhaupt nicht zu übertreffen. Denken wir einmal an seine Gebote. Da ist das Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ja, sagen wir das mal jungen Leuten in der Disco. Die lachen uns doch aus. Oder denken wir an das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Die allermeisten nehmen das einfach nicht mehr ernst. Oder denken wir an die schreckliche Formulierung, die Theologen gefunden haben. Die sprechen von der Theologie nach dem Tode Gottes. Gott ist der, dem wir unser Leben verdanken. Der, von dem Paulus sagt, er ist der Einzige, der Unsterblichkeit hat. Und da erfrechen Menschen sich vom Tode Gottes zu reden. So wird Gott heute verachtet. Und darum zürnt Gott uns. Und dann wird gesagt, die ganze wunderbare Schöpfung sei Zufall. In Hebräer 6 wird uns Gott in seiner Größe vorgestellt. Und da rufen die Engel aus, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Die ganze Erde ist seiner Herrlichkeit voll. Nachdem wir, was wir bis heute von den Sonnensystemen und ihren Planeten wissen, ist die Erde tatsächlich der einzige, auf dem Leben ist. Und wahrscheinlich ist nirgendwo so viel von der Herrlichkeit Gottes zu sehen wie auf unserer Erde. Man muss nur ein Auge dafür haben, dann ist man immer voll des Staunens über Gottes Größe. Und dann denken wir daran, wie Jesus Christus heute degradiert wird. Es wird ihm bestenfalls zugestanden, dass er der beste Mensch ist. Das ist nicht viel, der beste Mensch. Wir sind durchweg doch solche Schurken, dass der Beste unter uns wirklich nicht viel ist. Und die Bibel sagt uns, dass er der Sohn Gottes ist. Und das wird von den meisten bestritten. Er hat die Tatsache, dass er der Sohn Gottes ist, auf so viele Weise bewiesen. Einmal durch seine Werke. Die Menschen, die ihm begegneten, waren überwältigt. Und mehr als einer hat staunend ausgerufen, du bist der Sohn Gottes. Dann durch die Worte, die er gesprochen hat, die hingen an seinem Munde. Und es hat ja niemand so gelehrt wie er. Denken wir an seine wunderbare Forderung, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Dann durch seinen Tod. Er hat am Kreuz für seine Feinde gebetet. Und dass das echt war, geht daraus hervor, dass er eine Entschuldigung fand für die, die ihn kreuzigten. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Dann hat er seine Göttlichkeit bewiesen durch seine Auferstehung. Die Auferstehung Jesu ist eine absolut feststehende geschichtliche Tatsache. Und der stärkste Beweis für Jesu Auferstehung ist der Siegeszug des Evangeliums. Als der Herr gen Himmel gefahren war, da hat er eine kleine Gruppe von Männern zurückgelassen, ohne Bildung, ohne Organisation, ohne Finanzen. Und sie sind losgezogen in der Kraft der Auferstehung und haben Jesu Botschaft durch die ganze Welt getragen. Und dieser, der Sohn Gottes, wird heute verachtet, als wäre er niemand. Und darum wird Gott richten. Der Apostel Paulus hat den Athenern gesagt, nachdem Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt, dass die Menschen allenthalben Buße tun, weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Das ist vielleicht die größte Tragik, die ungläubigen Menschen bevorsteht. Jesus Christus wird einmal ihr Richter sein. Heute ist er noch ihr Retter. Heute ruft er noch, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Einmal ist er nur der Richter, der sich auf keine Ausreden mehr einlassen wird. Wenn wir das überdenken, verstehen wir, wie dringlich die Botschaft des Evangeliums ist. Es gibt keine, die nachhaltiger ausgerufen werden muss. Gott wird in Gerechtigkeit richten. Das ist einer der schlimmsten Sätze. Für den, der schuldig ist, ist nichts schlimmer als die Gerechtigkeit. Bei Gott wird es keine mildernden Umstände geben. Jetzt mag mancher fragen, kann denn Gott so hart sein? Ich werde dem nachher eine andere Frage entgegenstellen. Wie ist es nur möglich, dass Gott so gütig ist? Heute bietet Gott allen Menschen Gnade an. Heute kann jeder Vergebung finden, wenn er sie nur sucht. Das ist die große Tragödie, dass das Heil angeboten wird und nur wenige es nehmen. Unser Text sagt, Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen? Inwiefern ist sie groß? Erstens deshalb, weil sie unseren Herrn so viel gekostet hat. Wir sollten nie vergessen, wer Jesus Christus ist. Er ist die zweite Person der Gottheit. Gott hat sie uns geoffenbart als der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und die Bibel sagt uns von unserem Herrn, so steht es in Kolosser 1, Vers 16 bis 19, durch ihn und für ihn wurden alle Dinge erschaffen. Überlegen wir das einmal. Nicht nur durch ihn, auch für ihn, zu seiner Freude und zu seiner Ehre. In Philipper 2 wird uns gesagt, dass er in Gestalt Gottes war. Und dann hat er sich so tief erniedrigt, Mensch zu werden. Was muss das für ihn geworden sein? Aus der Sicht der Bibel, so wird es auch genannt, nahm er Knechtsgestalt an. Ich weiß nicht, ob uns bewusst wird, dass wir alle Knechtsgestalt haben. Wir sind doch so abhängig. Wir müssen dauernd essen, aber nicht zu viel. Und auch das Richtige. Trinken müssen wir auch. Die richtige Wärme müssen wir haben. Bei 30 Grad stöhnen wir, bei 10 ebenso. Wir brauchen Ruhe und wir brauchen Bewegung. Wir sind abhängig bis ins Letzte. Und wenn wir alles fein dosiert bekommen, dann ist mit 80 oder 90 doch Schluss. Knechtsgestalt. Und die hat unser Herr angenommen. Und dann hat er Liebe gelehrt und Liebe gelebt. Beides. Und was hat er geerntet? Von den meisten nur Hass. Und das von Menschen, die seine Geschöpfe waren. Da lesen wir einige Dinge, die so leicht übersehen werden in den Evangelien. Zum Beispiel das Wort, sie rufen die ganze Schar zusammen. Können wir uns das vorstellen? Da wird einer durch die Kaserne gerannt sein. Wir haben da so einen ganz besonderen, kommt mal alle Kameraden, dem können wir es geben. Und da haben sie ihren ganzen Hass an diesem Jesus ausgelassen, ihm die Dornenkrone aufgesetzt, ihn geschlagen. Dann, als er am Kreuz hing, da haben die Pharisäer ihn verspottet mit einem furchtbaren Wort. Sie haben gerufen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Das war die reine Wahrheit. Er konnte sich nicht retten, weil er dich und mich retten wollte. Darum hat er ausgehalten. Die Bibel sagt von ihm, der nicht drohte, da er litt. Wenn einer je hätte drohen können, dann Jesus Christus. Er hätte ihnen sagen können, ihr wisst überhaupt nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Ich bin euer oberster Richter. Einmal werdet ihr wie so kleine Würmchen vor mir stehen und euer Urteil hören. Der nicht drohte, da er litt. Welch eine Enttäuschung war das für seine Mutter. Welch eine Not für seine Jünger. Welch ein Triumph für seine Gegner. Und all das hat er hingenommen. Er wurde gar von Gott verlassen. Er wurde zur Sünde gemacht. Und so hat er unsere Schuld gesühnt. Da zeigt sich die wunderbare Liebe Gottes. Und die Bibel sagt uns jetzt, dass wir Vergebung nur bei Jesus finden können. Ich will einige Stellen nennen. Römer 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Oder Römer 8. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Oder Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist der einzige Weg zum Heil. Und es werden uns so viele andere angeboten. Es gibt immer wieder Menschen, die meinen, sie könnten sich den Himmel durch gute Werke verdienen. Noch ein paar Mark auf die Sammelliste. Vielleicht mal hier oder da jemandem geholfen. Paket in irgendein Hungerland. Und schon meinen sie, sie hätten Anspruch. Dann gibt es andere, die meinen, es gäbe Gemeinden, deren Mitgliedschaft das Heil vermittelte. Das ist der größte Unsinn, den es gibt. Es gibt keine seligmachende Kirche, nur einen Erretter, und der ist der Sohn Gottes. Andere berufen sich auf die Sakramente, auf Taufe oder Abendmahl. Auch die retten nicht. Nimm dein Neues Testament zur Hand, da steht das Wort Sakrament nicht einmal drin. Es gibt allerdings ein Sakrament, ein Gnadenmittel. Und das ist das Blut Jesu Christi. Von dem sagt die Bibel, dass es frei macht von aller Sünde. Nachdem der Herr Jesus auferstanden war, hat er seinen Jüngern befohlen, das Evangelium zu predigen, der ganzen Welt. Vielleicht hat ihn einer gefragt, Herr, meinst du wirklich alle? Ja, auch den hohen Priestern, auch denen. Auch den Soldaten, die dich gekreuzigt haben, auch denen. Die Liebe Gottes kennt keine Grenzen. Wir lesen in Römer 5, Vers 20, wo aber die Sünde überströmend geworden, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden. Auf das, wie die Sünde geherrscht hat im Tode, also die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben. Eine wunderbare Botschaft ist das. Auch der größte Sünder kann kommen. Saulus, der später der Apostel Paulus war, hat sich selbst als den größten Sünder bezeichnet. Er hat ja die Versammlungen verfolgt, viele Christen umgebracht. Und er sagte, auch an mir hat Gott seine Gnade erwiesen, zum Vorbild für alle, die an Jesus Christus glauben werden. Die Gnade Gottes kennt keine Grenzen. Und darum ist es so furchtbar, wenn ein Mensch diese Errettung ablehnt. Der Sohn Gottes hat den höchsten Preis gezahlt, damit er dir und mir Vergebung anbieten kann. Und wenn einer das Angebot ablehnt, bleibt ihm keine Hoffnung. Das Werk am Kreuz ist Gottes letztes Angebot. Da kommt nichts hinterher. Hinterher kommt nur das Gericht. Und dieses Angebot ist erkauft mit dem Blut Jesu. Wenn wir das bedenken, erkennen wir den Ernst, der immer zur Stelle ist, wenn das Evangelium verkündigt wird. Die Errettung ist aber auch eine so große Errettung, weil sie uns so viel bringt. Sie bringt uns viel mehr als die Vergebung. Was ist denn Vergebung? Das ist doch Befreiung vom Gericht. Das ist doch noch nichts Positives. Das ist Beseitigung von etwas Negativem. Aber Gott schenkt uns ewiges Leben. Ewiges Leben hat doch eine doppelte Bedeutung. Einmal Leben ohne Ende. Wenn es nur 5000 Jahre wäre, wäre es ja nicht ewig. Aber dann Leben in dem Sinne, wie Gott es versteht, nicht ein Vegetieren, wie wir es haben. Und dann verspricht die Bibel uns, dass wir Kinder Gottes werden. Der Gedanke ist ernst. Paulus sagt, wenn wir Kinder sind, sind wir auch Erben. Und der Herr sagt, wir haben einen Platz im Vaterhaus. Ein ganz ernster Ausdruck. Und dann schreibt Paulus von Gott, auf dass er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese. Ab und zu dann häuft Paulus die Wörter aufeinander, weil er gar nicht mehr ausdrücken kann, was er alles an Schönem zu sagen hat. Und hier kann man wirklich die Frage stellen, ist das wahr? Kann Gott so gütig sein? Ich versuche mir immer alles zu erklären. Und wenn ich mir die Liebe Gottes erklären will, dann habe ich mir gesagt, Gott ist allmächtig und allwissend. Wir können ihm in unseren Gedanken überhaupt nicht folgen, wenn wir an die Schöpfung denken. Und ich nehme an, dass seine Liebe so groß ist wie seine Macht und seine Güte so groß ist wie seine Weisheit, dass das alles zusammenpasst. Und dann versteht man, dass der Allmächtige uns liebt. Auch wenn wir uns noch so widerspenstig benehmen und dass er uns nachgeht und uns sucht und er sucht auch dich. Und wenn man all das überdenkt, dann merkt man, wie lächerlich die Einwände sind, die einige Leute machen. Da sagt jemand, er hätte noch keine Zeit, sich mit Gott zu befassen. Das ist so erbärmlich. Dann sagt uns ein anderer, er wollte das später tun. Es gibt Dinge, die sind so eilig, die kann man überhaupt nicht hinausschieben. Und einen Einwand habe ich so oft gehört. Ich will bei meinem alten Glauben bleiben. Das ist somit das Dümmste, was es gibt. Wisst ihr auch warum? Wisst ihr, was euer alter Glaube ist? Im Jahre 1555 wurde der Augsburger Religionsfriede geschlossen. Und da wurde festgesetzt, dass die Bevölkerung den Glauben des jeweiligen Herrschers annehmen musste. War nun der Herrscher Katholik, mussten alle katholisch werden. Wenn er einen Sohn hatte, der sich entschloss, Protestant zu werden, mussten sie alle Protestanten werden. Und der alte Glaube, auf den du dich berufst, ist vielleicht der Glaube, der deinem Vorfahren von irgendeinem komischen Fürsten aufgezwungen worden ist. Und dabei willst du bleiben? Da würde ich doch lieber die Bibel nehmen und die Wahrheit herausfinden und sagen, ich will wissen, was Sache ist. Und die Bibel sagt es dir. Sie sagt dir, dass Gott heilig ist und dass du einmal vor ihm erscheinen musst. Dass er dich aber liebt und dass er seinen Sohn gesandt hat, der deine Schuld gesühnt hat und dass du Vergebung finden kannst. All das sagt sie dir. Du kannst Frieden finden mit Gott. Und das ist das Wichtigste, was es gibt. Vielleicht sitzt jetzt in diesem Saal einer, der sagt, wenn ich nur wüsste, ob das alles wahr ist. Aber das weißt du doch längst. Weißt du nicht, dass du ein Sünder bist? Ich weiß es von mir. Ich weiß um meine Erbärmlichkeit. Ich weiß, wie viel Ichsucht in meinem Herzen wohnt, wenn Gott mich nicht davon befreit. Auch von dem Schmutz, der in meinem Herzen wohnt. Und ich bin sicher, dass alle irgendwie ähnliche Sünder sind. Das wissen wir doch. Und dass Gott heilig ist, ist denn einer hier, der daran zweifelt? Der große und vollkommene ist auch der völlig wahre und gerechte. Und dass Gott richten wird, das ist doch so selbstverständlich wie etwas. Wenn wir die Macht und das Wissen hätten, wir würden doch alle richten. Wir würden doch alle für Gerechtigkeit sorgen. Und Gott sollte weniger Rechtsempfinden haben als wir. Aber das wissen wir doch alle. Und dass Jesus Christus für dich gestorben ist, das sagt dir die Bibel so klar. Wenn du ehrlich bist, kannst du ganz schnell herausfinden, was Sache ist. Und du solltest in dieser wichtigsten Frage nicht zögern, sondern die Dinge ganz klar prüfen. Mach doch Schluss mit deinem armen Leben ohne Inhalt. Wie viele Menschen sind verzweifelt, wenn mal der Fernseher kaputt ist. So inhaltslos ist ihr Leben. Und da ist sein Leben ohne Hoffnung. Ohne Hoffnung ist was Schlimmes. Wer durch die Schweiz fährt mit dem Auto, der fährt auch durch manchen Tunnel. Wisst ihr, was das Schönste ist beim Tunnel? Wenn es hinten wieder Licht wird. Freue ich mich jedes Mal. Wenn du aber ein Leben ohne Gott führst, dann fährst du durch einen Tunnel, der hinten nicht Licht wird. Der wird immer dunkler. immer dunkler, immer ärmer. Und weißt du, was das Schlimmste ist? In Wirklichkeit ist es dunkler, als du weißt. Du denkst nämlich, du gingest ins Grab. Nur dein Leib. Du erscheinst vor dem Richterstuhl Gottes. Ja, da kommst du an. Und weißt du, wer dich hindern will, zum Herrn Jesus zu kommen? Steht ganz klar in der Bibel. Kein anderer als der Teufel. Kein anderer. In 2. Korinther 4 spricht der Apostel Paulus über seine Tätigkeit als Evangelist. Und dann sagt er, wenn aber unser Evangelium verdeckt ist, er will damit sagen, wenn unser Evangelium nicht ankommt. Und dann sagt er, warum? So ist es in denen verdeckt, die verloren gehen, deren Sinn der Teufel verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus. So steht 2. Korinther 4, Vers 3. Und der Herr Jesus hat etwas ganz Ähnliches gesagt. Matthäus 13, Gleichnis vom Sämann. Er sagt, der Sämann, der sät den Samen, das ist das Wort Gottes. Und da, wo der Weg festgetrampelt ist, da fressen die Vögel es weg. Und der Herr sagt, das ist der Teufel. Der nimmt das Wort weg aus dem Herzen der Menschen. Da draußen an der Tür wartet er schon. Wenn du kommst, sagt er dir irgendetwas anderes. Und er sagt dir heute Abend schon, nimm den Mann doch nicht so ernst. Er spricht zwar aus der Bibel, aber es gibt noch andere Stellen. Dann sagt er dir, hör dir auch mal andere Leute an. Und dann sagt er dir, du brauchst dich doch nicht heute zu entscheiden. Du hast doch noch viel Zeit. All diese Gedanken, die sagt er dir. Und damit will er dich abbringen vom ewigen Leben. Der Teufel möchte nicht allein sein in der Hölle, weißt du das? Ich habe darüber einmal einen sehr eindrucksvollen Bericht gelesen. Das war im letzten Kriegsjahr. Da fuhr ein Schiff mit vielen amerikanischen Flüchtlingen, aber auch Soldaten durch den Atlantik, mehrere Schiffe. Und die Japaner haben die torpediert und die Schiffe sind gesunken. Und die Leute haben Zuflucht gesucht in den Rettungsbooten. Und den Bericht von einem Rettungsboot habe ich gelesen. Das Boot war von Anfang an so überfüllt, dass nicht alle darin Platz fanden. Einige hingen draußen, hielten sich fest, die meisten mussten stehen. Zum Glück war die See spiegelglatt, kein Wind, kein Regen, schöner Sonnenschein. Und so trieben sie dahin. Vom ersten Tage an musste Wasser und Essen rationiert werden. Und dann, wie die Tage dahin gingen, fiel einer nach dem anderen am Rand ins Wasser, konnte sich nicht mehr halten. Und dann haben da Gruppen sich gebildet, die haben gekämpft, wollten die anderen rausschmeißen, damit sie am Überleben bleiben konnten. Und wie sie nur noch ungefähr 10 Mann in dem großen Kahn waren, da hat keiner aufgegeben, ohne entweder zu versuchen, den Flock aus dem Boot zu ziehen, damit die anderen absoffen, oder ohne den Versuch zu machen, den Kanister mit dem Wasser über Bord zu werfen. Warum denn? Er gab sein Leben auf, er ging über Bord. Aber er gönnte den anderen nicht diese dünne Chance, doch noch durchzukommen. 3 sind durchgekommen, mehr nicht. Das ist die Gesinnung des Teufels. Wenn ich in die Hölle muss, dann du auch. Ich will wenigstens nicht allein sein. Und auf der anderen Seite steht der Herr Jesus. Der ruft dich zum Leben. Einige wollen die Entscheidung hinausschieben. Das geht nicht. Weißt du, wie ein Mensch stirbt? Ich bringe es auf eine ganz grobe Formel. Du wirst entweder alt und älter und noch älter. Und schließlich kennst du deine Kinder nicht mehr. Und dann sitzt du auf deinem alten Sofa und fragst, wann gehen wir nach Hause? Hast jede Orientierung verloren. Dann kannst du nicht mehr an Jesus Christus denken. Das ist vorbei. Und die andere Möglichkeit, du stirbst ganz plötzlich, Herzinfarkt, Autounfall, mit Blaulicht ins Krankenhaus, auf dem Wege dahin gestorben. Heute Heute hast du Zeit. Heute kannst du alles in Ruhe überlegen. Du kannst alles nachlesen. Du kannst dich mit echten Christen unterhalten. Du kannst die Sache prüfen. Es gibt welche, die können dir sagen, wie es vorher und wie es nachher war. Gibt es auch hier im Zelt. Du kannst alles klären. Warum tust du es nicht? Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen? Ein schreckliches Wort ist vernachlässigen. Mit den allerwichtigsten und größten Dingen darf man nicht spielen. Es gibt immer Menschen, die denken, das Leben verlöre an Reiz, wenn sie Christen würden. Ja, dann sieh dir doch bitte einmal die anderen an, die sich ausleben frei. Das sind so unglückliche Menschen, wie man sie nur haben kann. Was meinst du denn, warum junge Leute Drogen nehmen? Aus lauter Glück und Freude? Nein, aus nackter Verzweiflung, weil sie sonst aus dem Leben nichts herausholen können. Das Leben ist viel trauriger, als wir ahnen. Selbst der bekannte englische Philosophieprofessor Huxley hat seinen Studenten empfohlen, LSD zu nehmen, damit sie einmal das hätten, was man in den Kreisen ein Grenzerlebnis nennt. Ein wirklich tiefes Erfassen der Freuden des Daseins. Das ist wohl die letzte Kapitulation, wenn ein Professor LSD empfiehlt. Freude und Frieden kannst du nur bei Gott finden. Solange du versuchst, vor ihm zu fliehen, hast du gar keine Aussicht. Die Offenbarung sagt, dass ein Tag kommt, an dem die Menschen ausrufen werden, ihr Berge fallet auf uns und ihr Hügel bedecket uns vor dem Zorn dessen, der auf dem Throne sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Heute braucht niemand zu fliehen. Heute kommen Gottes Boten und sagen dir, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ist das nicht herrlich? Der ganz Große, der bietet uns Versöhnung an. Und der sagt nicht, das und das müsst ihr leisten. Ja, du musst auf einiges verzichten, aber nur auf Dinge, deren du dich in Wirklichkeit schämst. Gott ruft dich zum Leben. Und jetzt geht es im Grunde genommen um das, was ich immer sage. Alles hängt ab von meiner Vorstellung von Gott. Wenn du es erkennen kannst, dass der Vater im Himmel Liebe ist, dann wird es dich zu ihm drängen. Dann kann dich keiner mehr abhalten. Möchte Gott dir die Augen öffnen, dass du erkennst, wer er ist und wer Jesus Christus ist. Und dann wirst du ihn noch heute freudig aufnehmen als deinen Erretter und Herrn.